Hallo, hier ist Kurt Kramlich von Skoda Linux und ihr hört Radio Tux.
Hallihallo, wie ihr vielleicht gerade gehört habt, haben wir es dennoch zusammengebracht, ein Interview mit Skoda Linux durchzuführen. Denn das Thema der letzten Sendung war ja Linux in der Schule. Und wir hatten damals leider nur ein Interview mit Pingos führen können, aber nicht mit Skoda Linux, was wir bei dieser Gelegenheit gleich nachholen wollen. Und damit gebe ich gleich mal das Mikro an Ingo Ebel, der für uns mit Skoda Linux sprach.
Ja, ich bin jetzt hier auf der Linux World Expo and Conference und sitze hier mit Kurt Gramlich von Skoda Linux. Und ihr habt gestern ja den Linux New Media Award als beste Newcomer-Distribution gewonnen. Und was ist denn Skoda Linux eigentlich? Wieso beste Newcomer-Distribution? Und was habt ihr dafür gemacht, dass ihr den gewinnen konntet?
Ja, wir haben schon vor 2 Jahren, eigentlich Ende 2001, hat die Geschichte angefangen in Norwegen. Ab 2002 sind dann wir in Deutschland mit dazugestoßen. Und nach langer Vorarbeit und ich glaube es waren 46 Pre-Releases, haben wir im Juni, als die Venus durch die Sonne durchging, den ersten Release rausgegeben. Deswegen hat er auch den Codenamen Venus. Und dieser Release ist ein Linux, welches auf Debian aufbaut und vom Server bis zum Desktop freie Software bietet für Schulen.
Und was machst du im Speziellen jetzt bei Skoda Linux?
Ja, ich mache so ein bisschen die Projektleitung in Deutschland. Neben meinem Beruf an der Volkshochschule versuche ich viele Leute davon zu begeistern. Und das scheint mir auch zu gelingen. Wir haben inzwischen auch ein Testzentrum in Gütersloh aufgebaut, wo wir die Anlagen testen und auch selber programmieren, auch teilweise Weiterentwicklung vorantreiben und so weiter. Da ist geplant, dass wir dann auch Schulungen durchführen. Wir haben inzwischen einen eigenen Webserver, Internet. Ja, so. Und was halt wichtig ist, wir bieten wirklich nicht nur ein Linux für Windows, wie die alten Schulserver, die sozusagen den Zugang zum Internet regeln, sondern wir bieten wirklich das Linux bis zum Desktop, also bis zu den Anwendungen. Die Hauptarbeit, die Skoda Linux geleistet hat, ist, dass das alles vorkonfiguriert ist. Das heißt, das ist auf einer CD, man installiert das und es läuft. Und es ist hochskalierbar, das heißt, ich kann eine Grundschule mit einem Klassenzimmer versorgen, mit einem Kombi-Server aus Hauptserver und Terminal-Server und meinetwegen 15 SIM-Clients. Oder ich kann 500 Rechner an das ganze System anschließen und es läuft alles zusammen.
Aber ich könnte jetzt auch ein Windows anschließen, wenn es irgendeine Schule unbedingt noch braucht.
Ja, das ist nicht in unserem Interesse, sag ich mal, aber wir haben Samba 3.0 mit drauf. Es ist also ein einziges Kommando, was nötig ist nach der Installation. Man muss dem Samba dann noch ein Passwort geben, damit es im LDAP Schreibberechtigung hat. Und dann kann man die Windows-Maschinen an der Domäne Skoda Linux anmelden.
Okay, und wie finanziert ihr das Ganze jetzt, gerade dieses Testzentrum und so?
Naja, der größte Teil sind private Spenden, sag ich mal. Und großes Glück jetzt, wir haben einen Sponsor gefunden, der uns die Räumlichkeiten bis Ende des Jahres finanziert, indem er die Heiz- und Stromkosten übernimmt. Naja, da bleiben noch Telefonkosten und so weiter. Und ich würde mich halt sehr freuen, noch Sponsoren zu finden, damit ich den Entwicklern, die zu unseren Arbeitswochenenden kommen, wir haben einmal im Monat ein Arbeitswochenende in diesem Testzentrum, die kommen teilweise von weit her und dann würde ich gerne die Fahrtkosten erstatten und auch mal ein Frühstück ausgeben können. Ansonsten arbeiten wir im Testzentrum auch mit sehr alter Hardware, weil wir auch auf der einen Seite auch als SIM-Clients können wir bis runter zu 386er alte Rechner verwenden, das heißt die Schulen sollten das nicht wegschmeißen, sondern das kann man als SIM-Client wiederverwenden. Das ist sozusagen der ökologische Gesichtspunkt unserer Terminal-Server-Lösung, die wir eingebaut haben. Es wäre aber nicht schlecht, wir würden auch neue Maschinen haben zum Testen. und zum Arbeiten, weil das dann auch ein bisschen mehr Spaß macht.
Nun, diese kurze Pause im Interview mit Skole Linux will ich erstmal dazu nutzen, mich vorzustellen, was ich anfangs leider versäumt habe. Mein Name ist Sebastian Steinhauer und ich führe euch heute durch diese Sendung. Nun, Ingo hat ja in der letzten Sendung einen Aufruf gestartet. Er wollte mal wissen, wie sieht es denn mit Linux bei euch ganz konkret an der Schule aus? Und wir haben hier einige E-Mails von euch bekommen. Da werde ich jetzt mal ein paar vorlesen, vielleicht meinen Senf dazu abgeben, mal sehen. Das Erfreuliche war, dass nicht nur negative, sondern auch positive E-Mails ankamen. Das heißt also, es sieht mit Linux an Schulen erstmal gar nicht so schlecht aus, wie ich anfangs zugegebenerweise vermutet habe. Also fangen wir gleich mal an. Hier schreibt zum Beispiel Andreas: Zu Linux an unserer Schule. Ich bin an der gewerblichen berufsbildenden Schule des Landkreis Grafschaft Bentheim und besuche dort das Fachgymnasium Technik. Wir nutzen das etwas ältere Linux SUSE 8.1 im Informatik-LK als LAMP zur Programmierung für PHP-Seiten mit MySQL. An Anfang des Schuljahres gab es natürlich noch eine kürzere Einführung in die Linux-Installation, Dateisysteme, Unterschied zwischen X2 und RiserFS und so weiter, Ordner unter Linux erstellen, Datei- und Benutzerrechte und Konfiguration über YAST. Das, denke ich, ist doch mal ein ganz guter Anfang, vor allem im Leistungskurs Informatik, hier mal mit Linux zu arbeiten, denn später, vor allem in der IT-Branche, wird natürlich sehr, sehr viel mit Unixen gearbeitet und da, denke ich, ist ein Einstieg mit Linux gar nicht mal so falsch. Ja, Daniel schreibt uns zu dieser ganzen Geschichte: Ich studiere Diplom-Informatik in Chemnitz und habe im August 2003 gemeinsam mit einem Kommilitonen das bestehende Schulnetzwerk eines Chemnitzer Gymnasiums, wo der Schulserver Arctur lief, mit einem vollwertigen Linux, nämlich Debian Budi 3.0, ausgestattet. Da die Schulnetzwerksoftware Arctur nicht mehr richtig supportet wird und der verantwortliche Informatiklehrer damit auch keine richtige Zukunftsperspektive mehr für das Schulnetz sah. Ja. Ein mutiger Schritt muss man wirklich befürworten, vor allem da Debian, wo die ja doch eine Distribution ist, die relativ kostengünstig zu erwerben ist, wenn nicht gerade auch kostenlos, wenn man es sich aus dem Internet runterlädt. Für Schulen, die wenig Geld haben, sicherlich eine kostengünstige Alternative. Alexander schreibt uns zu diesem Thema: Bei uns in der Schule läuft auch ein Linux-Server. Allerdings scheinte mein Informatiklehrer ihn nur rudimentär bedienen zu können und alle anderen Lehrer nur über das Webinterface, das da läuft. Zumindest auf einigen Clients ist inzwischen ein SUSE installiert, das über Loadlin gebootet werden kann. Weiterhin schreibt Alexander allerdings, dass dieses SUSE Linux sehr, sehr schlecht in das restliche Schulnetzwerk integriert ist und somit kein Zugriff auf den File-Server erlaubt. Auch das Drucken ist nicht möglich, was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen an die Uni Regensburg erinnert. Wenn man da in die Windows ZIP ist, da kann man jetzt seit neuestem auch beim Booten Linux auswählen. Wenn man da Linux auswählt, die erste Hürde schon mal, dass man hier einen speziellen Benutzeraccount braucht, den man im Rechenzentrum beantragen muss. Und dann große Enttäuschung: Man kann weder auf die File-Server zugreifen, also auf die Novell-File-Server, und man kann den ZIP-Pool-Drucker gar nicht mal ansprechen, nicht mal ansteuern. Das geht alles gar nicht. Viel, viel besser sieht die Integration von Linux dafür in den Unix-Linux-ZIP-Pools aus. Also davon gibt es genau 3 Stück, wo alte Sun-Rechner rumstehen, die nach und nach mit Linux-Desktop-Rechnern ersetzt werden. Da ist die Integration wunderbar. Man kann 1:1, also wirklich auch auf die Novell File-Server zugreifen, man kann ausdrucken, es funktioniert alles wunderbar, Home-Verzeichnisse werden exportiert, man hat da ein bisschen mehr Komfort wie in den Windows-ZIP-Pools, da man ja immer seine Desktop-Einstellungen verliert. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Es hat auch noch einen weiteren Effekt, die Windows-ZIP-Pools, die sind überfüllt, da stehen Studentenschlangen und Studentenschlangen, und irgendwann habe ich mal rausgefunden, dass in die Unix- und Linux-ZIP-Pools ja wenn daneben dran der Windows-Zipul ist und da stehen alle anderen, hocken im Unix-Zipul, ist 3, 4 arme Studenten, also man kriegt immer einen Platz. Das ist eine wunderbare Sache. Dann habe ich hier noch einen Andreas, der uns schreibt, gut, dann schreibe ich mal noch was zum Thema Linux an Schulen. In der Realschule hatten wir damals gar kein Linux. Unsere Lehrer waren auch nicht besonders gut ausgebildet, was PCs angeht. Aha. Serveradministration und Neuinstallationen wurden meist von irgendeinem Unternehmen oder Schülern gemacht. Ich weiß nicht, wie das heute nah ist. Erinnert mich an mein Gymnasium damals. Da waren die Lehrer in puncto EDV auch nicht besonders gut ausgebildet, beziehungsweise gar nicht. Und da kamen auch Firmen, die das Schulnetzwerk einrichten sollten. Erst kam eine Firma, die einen Novell-Server aufgesetzt hat. Funktionierte soweit, ich weiß, nicht besonders gut. Und dann wurde einfach ein Windows 2000-Server hingestellt, den die Lehrer einigermaßen bedienen konnten. Da fiel es einfach an der Ausbildung der Lehrkräfte. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema, denn die Lehrkräfte an sich haben auch nicht allzu viel Zeit und es kostet auch dem Staat Geld. Also eine Migration nach Linux ist nicht überall so einfach zu machen. Toni schreibt dazu auch im selben Tenor. Zum Thema Linux an Schulen kann ich nur sagen, dass es bei uns an der Schule nicht verwendet wird. Privat arbeite ich auf meinem Computer allerdings mit Linux. Hatte bis jetzt auch keine Probleme mit Viren wie meine anderen Klassenkameraden. Ja, ist auch ein sehr interessantes Thema mit Viren, wenn ich da zurückdenke, was ich da an Rechnern meinen Kumpels mit Sasser da, was ich da rumflicken musste und an meinem Rechner da, wo Linux läuft, kein Problem damit. Sicherlich auch ein Grund, spiegelt wohl wieder, wie es mit Sicherheit an Windows-Netzwerken aussieht. Kommt natürlich immer auf die Administration an, muss man dazu sagen, ja. Patrick schreibt uns zu guter Letzt, an meiner Schule wird Linux leider nur im Informatikunterricht eingesetzt und dort auch nur im Schulzweig, den ich besuche, der sich verstärkt mit Informatik beschäftigt und das Wirtschaftliche eher in den Hintergrund stellt. Aha, ist doch, verstehe es eigentlich gar nicht, warum leider. Finde ich eigentlich insofern ganz toll, dass es überhaupt eingesetzt wird. Also ich kenne aus meinem Kreis hier sehr, sehr wenig Leute, oder eigentlich überhaupt keinen, wo Linux wirklich an den Schulen auf Desktops eingesetzt wird. Ich kenne 2 Schulen, da läuft es auf einem Server und sonst überall alles Windows-Clients. Also die Landschaft, wie sie tatsächlich ausschaut, ist noch sehr, sehr bunt gemischt. Da sind diverse proprietäre Systeme noch, wie Arctur. Auch viele Schulen haben noch Windows NT oder wie in meinem Fall, da war auch Novell mit im Spiel. Der Sprung, den Daniels Informatiklehrer da gemacht hat, auf ein Debian-System, ist mutig und ich denke, dass da auch so Distributionen wie Pingos und Skoli Linux sehr, sehr viel Arbeit hineinstecken, dass Schulen auch Linux einsetzen können und nicht nur als Server, sondern auch als Client. Und damit gebe ich jetzt wieder zurück an Ingo, der für uns das Interview weiterführen wird. Viel Spaß dabei.
Was habt ihr euch für Ziele auf die Fahne geschrieben?
Ist das weitere Ziel, noch sogenannte Killer-Applikationen für den Unterricht zu bekommen. Über allem steht natürlich der Übergang nach Sarge. Das ist total spannend. Das wird im Moment Tag und Nacht dran gearbeitet, dass sozusagen das Update von Woody nach Sarge mit Skol Linux auch funktioniert. Ja, und dann sind halt so ein paar heiße Sachen, die noch ganz glühen. Das ist das Zusammenbringen von Fully Automatic Installation und Skol Linux. Und da der Entwickler von Fully Automatic Installation hier am Debian-Stand ist, wurde der gestern und wird heute auch nochmal von mir belästigt. Das hätte die Perspektive, dass wir dann, wenn eine Schule 50 Workstation haben will, wir brauchen nur einen Installationsserver. Wir brauchen nicht mehr Turnschuhe, wie bei Windows üblich, von Rechner zu Rechner. Es sind zwar nur 4 Fragen, die man bei der Installation stellen muss. Also das sind schon über 900 Pakete mit Debian und nur 4 Fragen zu installieren. Das ist schon eine große Arbeit gewesen. Aber es lässt sich natürlich noch vereinfachen, wenn wir es schaffen, dass die automatische Installation dann auch noch läuft. Dann braucht man nur noch die MAC-Adresse von dem Client und
Auf wie vielen Rechnern läuft es jetzt in Norwegen, in Deutschland?
Also Norwegen hat die 150er-Marke Anfang des Jahres schon überschritten. Ich weiß nicht, es muss ja niemand sich anmelden. Also wir wissen es nicht genau. Dann haben wir die nächstgrößte Anwendung ist in Uganda. Es sind 60 Rechner in Uganda, dann ja in Eritrea, in Namibia, Brasilien, Indien, in allen europäischen Ländern. In Deutschland sind es ungefähr 15 bis 30, nach meinen Kenntnissen. Es gibt ein Verzeichnis auf dem internationalen Server. Da kann man nachschauen, welche Schulen mit Kontaktadresse und die Oberfläche, mit der wir arbeiten, ist KDE, ist vielleicht auch noch interessant, weil da kann man ja jetzt im Radio nicht sehen, aber ich meine, man kann ja die Webseite besuchen.
Und was ist die Webseite?
Ja, wir haben scolinux.org ist die internationale und .de ist unsere deutsche. Das wird immer mehr zusammenkommen. Und das große Projekt sind natürlich diese Möglichkeiten, die freie Software bietet. Also wir haben OpenOffice, wir haben Mozilla und viele andere Anwendungen drauf, sozusagen mit den Anwendungen selbst zu entwickeln und beizutragen. Ich denke, der Weg geht steil aufwärts bei uns. Und der Erfolg, wir sind einfach die beste Distribution für Schulen. Und wenn man das begriffen hat, wir sind nicht aufzuhalten. Und wir sind wirklich sehr unabhängig.
Kann ich auch eigene Software dann auf die Server packen und so?
Wenn man sich mit Debian auskennt, gibt es ein Kommando apt-get install und ich habe die neue Anwendung drauf und sie läuft.
Okay, ja, das war's eigentlich so, was ich fragen wollte. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, ich finde es schön. Erstmal danke für das Interview und auch schön, dass Radio Tux wieder lebendig geworden ist. Da gab es ja doch ein bisschen Sorgen, dass ihr Probleme habt, aber ich denke, der Erfolg soll euch anstecken.
Gut, danke.
Ja, soweit so gut. Erstmal zu dem Thema Linux in Schulen, was wir ja in der letzten Sendung ganz ausführlich besprochen haben. Doch das Interview mit Skoli Linux, denke ich, war schon sehr wichtig, hier nochmal mit aufzugreifen. Aber Ingo Ebel war für uns auf der Linux World Expo in Frankfurt und hat dort gleich mal sehr wichtige und sehr schöne Interviews geführt. Da wollen wir gleich mal reinhören. Tut mir leid, es ist diesmal etwas sehr, sehr viel mit Interviews, aber ich denke, man kann das mal verkraften und es sind eigentlich sehr, sehr schöne Interviews. In diesem Sinne, Mikro frei für Ingo Ebel und Warwick Davis.
Wir sind hier wieder auf der Linux World Conference and Expo, diesmal mit Warwick Davis, einem Veranstalter, Group Vice President von IDC World Expo, welche die Linux World Expo veranstalten. Ja, wie zufrieden ist man jetzt mit der Messe schon? Nee, ist ja bald vorbei. Was ist von Ihrer Seite?
Ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Es ist natürlich die fünfte Mal, dass wir in Frankfurt sind. Und ja, nach meiner Meinung, dieses ist die beste von fünf, muss ich sagen. Weil es gibt hier ein wunderschöne Stimme, muss ich sagen. Es ist ein echt Buzz hier. Und viele von den Teilnehmern sind sehr zufrieden. Und auch die Aussteller hier. Das Qualität von die Leute hier sind hoch.
Wissen Sie, wie viel Besucher es ungefähr gab?
Eigentlich noch nicht. Da eigentlich unser Partner hier in Deutschland hat diese Nummer. Natürlich alles muss insgesamt zu machen. Aber ja, es ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber es ist wie gut wie letztes Jahr mindestens. Die Zahl weiß ich noch nicht.
IDC macht jetzt nicht nur die Linux World Expo hier in Frankfurt, sondern noch überall anders. Wie ist da, ja, welche ist da von die erfolgreichste, wo sind die meisten Leute und wie viel gibt es überhaupt insgesamt auf der Welt?
Ja, eigentlich IDG World Expo, wir haben 13 weit. Und die größte ist in den USA natürlich, das ist 190 Anbieter oder Aussteller da und auch große Fläche und so weiter, aber die Zähler sind in ja normalerweise pro Stadt sind zwischen 10.000 und 11.000 Leute eigentlich. Aber wir haben eine neue Ausstellung auch in Südafrika, auch in Johannesburg. und bald in andere Länder auch. Wir sind auch in Asien, in Tokio, Shanghai und Beijing. Und auch eine neue Veranstaltung ist in Toronto, das heißt Linux World Canada auch. Ja, Linux steigt hoch natürlich weltweit, muss ich sagen auch. Es ist, vielleicht man kann sagen, es ist ein wichtiges Thema natürlich in den USA, aber auch in Deutschland und anderen Ländern. Natürlich, wir haben viel, wir müssen das weit haben natürlich. We need to spread it further. Und viele Länder fragen uns, um ein Linux World in seinem Land zu haben. Zum Beispiel ja, Brasilien, Australien, hier in den Europa, in den Niederlanden, in Italien, auch eine neue Veranstaltung auch in Mailand. Das war das ja, Oktober, 1. Oktober war. Das ist ein Linux World, er sprießt überall, muss ich sagen. Ja. Und Linux, das ist Linux in allgemein ist wichtig, ein wichtiger Operating System überall. So ist, das ist ein wichtiges Thema weltweit und in Frankfurt auch sehr wichtig. Und in Verbindung mit der European Banking Veranstaltung natürlich auch macht Sinn.
An dieser Stelle mal eine kleine Pause, denn Ingo Ebel war ja für uns an der Linux World Expo und hat sich dort umgesehen, hat auch die ganzen Interviews geführt. Herzlichen Dank hierfür nochmal an dieser Stelle. Und er war auch so frei und hat auch gleich mal einen Bericht geschrieben über die Linux World Expo in Frankfurt. Und das wollen wir jetzt gleich mal zwischendrin anhören.
Die 5. Linux World Expo, ein Conference vom 26. bis 28. Oktober in Frankfurt-Main, ist also gütlich zu Ende gegangen und ich muss euch sagen, ich fand's cool. Es war einfach schön, mal wieder die ganzen Leute zu treffen. Außerdem hatte das Keynote-Programm Sprecher wie Mark Shuttleworth aus Südafrika und dem Linux-Guru John Mattock Hall, den wir auch schon mal im Programm hatten, zu bieten. Außerdem gab es das Behördenforum, was am ja was zur selben Zeit stattfand, und es gab erstmals auch ein Forum für Open Source im Gesundheitswesen. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was ziemlich interessant war und worüber wir in einer der ja vorangegangenen Sendungen auch schon mal ein Interview hatten. 14.600 Besucher haben sich ungefähr eingefunden und ja, die Ausstellerzahl ist leicht gestiegen und auch die Fläche, die Ausstellerfläche ist gestiegen. Also durchaus eine positive Bilanz. Auch die nächste wird wieder stattfinden, diesmal etwas später. Wann wird das nächste Interview dann auch noch klären? Und ich würde euch empfehlen, einfach mal hinzugehen und euch das selber anzugucken. Denn gerade die Vorträge, die da gehalten werden auf diesem Infoforum, wie es dieses Mal hieß, Infobühne, waren ziemlich gut über allen möglichen Themen. Außerdem kann man sich über alles Mögliche aus dem Open-Source-Umfeld informieren. Ich habe zum Beispiel Zeit genutzt, um mich über Groupware-Projekte zu informieren und habe geguckt, was so die einzelnen Projekte wie KDE, GNOME und so weiter Neues zu bieten hatten. Zum Beispiel bei GNOME wurde ja der GNOME Deutschland e.V. gegründet und ich war mit auf der Pressekonferenz, hab mir das angehört, was dann die Ziele sind. Und ich denke mal, wir werden da in nächster Zeit auch noch ein Interview zu machen. Und es wurde natürlich auch noch mehr angekündigt, wie zum Beispiel die Kooperation zwischen HP und Novell Linux an Kommunen. Und ich hoffe mal, wir werden dort auch in nächster Zeit mal ein Top-Thema draus machen. Ja, also, die Linux World Expo. Ja, wenn ihr auf einer dieser Konferenzen seid und auch mal mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr mailt uns einfach vorher und wir können uns gern dann mal treffen, so real-life-mäßig, denn auf diesen Messen ist mindestens einer von uns immer zugegen. Ja, also, dann gebe ich wieder ab an Sebastian Steinhammer.
Ja, und mit diesem kleinen Bericht wieder zurück zur Linux World Conference in Expo nach Frankfurt, wo Ingo Ebel das Interview mit Warwick Davis weiterführen wird.
Wann ist es nächstes Jahr? Ist es wieder hier in Frankfurt nächstes Jahr?
Ja, es ist hier in der Messe. Es ist ein bisschen später. Das ist der zweiten Woche im November, der 15 bis 17, meine ich.
Und reichen die Tage her? Sind es 3 Tage? Ist da geplant, vielleicht das zu verlängern oder zu verkürzen? Warum sind es gerade 3 Tage?
Hängt von der Situation in jedem Land. Das ist eine Frage von der Konferenz natürlich und wie lang die Ausstellung muss sein. In den USA ist es 4 Tage auch, weil es ist ein breites Programm und es ist ein bisschen kleiner in Italien, aber auch wichtig.
Haben Sie auch Kontakt zu den .org Vertretern und wie ist da die Stimmung? Wissen Sie das?
Ja, das eigentlich, die .org Pavilion kommt aus den USA. Wir haben es auch in amerikanischen Veranstaltungen auch. In den USA ist das normalerweise 25 von den wichtigen .org Projekten. Und das macht mir sehr zufrieden, hier in Deutschland alle anderen deutschen Projekte hier zu haben auch. Und ich hoffe, dass wir .org in allen Veranstaltungen weltweit auch dieses Thema auch zu haben. Aber es ist natürlich, es ist sehr lebendig, muss ich sagen.
Haben Sie sich auch mal auf der Messe alles angeguckt?
Natürlich, wir haben eine große Theater, das heißt, ich weiß nicht bestimmt, was die richtige Name ist, aber natürlich, wir haben freie Präsentationen um die technische und Produkte und auch andere Sachen, dass für jemand, die in Linux interessiert ist, ist sehr wichtig. Und das ist natürlich kostenlos hier. So, das ist auch interessant und auch viele interessante Projekte auch mit SAP und IBM und HP auch. Und natürlich SUSE und Novell, viele läuft hier.
Ja, gut. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden möchten?
Ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung. Ich will auch alle Leute, die uns geholfen haben, das ist nur eine Tätigkeit von IDG oder unser deutscher Partner. Das ist eine Tätigkeit für alle in der Linux Gebiet hier in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz auch. Das ist unser Erfolg, muss ich sagen, und diese Tätigkeit und dieser Gebiet zu sein auch. So, ich danke alle.
Okay.
Nun, ich denke, das war's für heute. Diese Sendung war einigermaßen gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben Linux in Schule nochmal aufgegriffen und nochmal angerissen. Dann auch noch ein schönes Interview mit dem Group Vice President mitgeführt. Ich denke, das war dann doch wieder mal ganz abwechslungsreich. Wir hatten leider kein durchgehendes Thema in dieser Sendung, aber es war dennoch ganz wichtig, das Interview mit Skole Linux hier noch mit reinzubringen, was ja das letzte Mal gefehlt hat. Aber an dieser Sendung haben nun mitgewirkt Ingo Ebel, der für uns diese Interviews geführt hat, der den Schnitt übernommen hat und die Tontechnik. Jakob Köhler, der auch am Schnitt mitgewirkt hat und nun die Labertasche der Sendung. Mein Name ist Sebastian Steinhauer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei und nicht vergessen, wir brauchen eure Meinung zu Radio Dux. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Also dann macht's gut, bis dann, Servus.
Es war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.linuxforus.de.